Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gutes Zeug. Mein Name ist Doris Maybach. Ich bin Psychologin, Trainerin und Coach. Dieser Podcast liefert dir Wissenswertes aus der angewandten Psychologie, der aktuellen Gehirnforschung und ich teile mit dir Erfahrungen aus meiner Coaching-Praxis. Gutes Zeug soll dich inspirieren, dich ermutigen, deinen Weg zu gehen und dir helfen, den Herausforderungen des Lebens zu begegnen. Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Folge mit dem Thema Reizwort Bildschirmzeit. Ich bin in letzter Zeit immer wieder darauf angesprochen worden, ob ich nicht eine Folge zu diesem Thema machen könnte, zuletzt jetzt bei der Practitioner-Ausbildung beim Modul 2. Und da haben wir dann auch gemeinsam die Idee geboren, dass es fein wäre, zwei Folgen zu machen. Eine Folge für die Eltern und die andere Folge für die Kinder. Genau das mache ich jetzt. Ich finde die Idee super. Deshalb hörst du jetzt hier die Folge für die Eltern, für dich als Erziehungsberechtigte oder Lehrerin, Pädagogin, wie auch immer du in Zusammenhang mit dem Thema Bildschirmzeit stehst. Die nächste Folge richtet sich dann an die Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen. Vielleicht magst du dann deinen Kindern die Folge mal vorspielen oder du hörst sie dir an und bekommst vielleicht ein bisschen einen Eindruck davon, was die Kinder so sagen. Ich habe meine Kinder zu dem Thema interviewt, sind immerhin drei Burschen zwischen 13 und 19. Ich habe mir gedacht, wenn wir schon über das Thema reden, sollten wir doch auch die Betroffenen befragen. Das erwartet dich also in der nächsten Folge. Heute geht es aber mal um dich, um deinen Umgang mit dem Thema. Ich möchte dich ermutigen, ich möchte ein paar Dinge mit auf den Weg geben, die dich unterstützen dabei, dieses Thema gut in der Familie zu integrieren. Mir liegt sehr am Herzen, dass Familien nicht dominiert werden von Social Media und Co. Ich weiß aber auch, welche Herausforderung das mitunter sein kann. Wir sitzen da wahrscheinlich alle im gleichen Boot. Lass uns deshalb miteinander mal drüber nachdenken, welche Wege es geben könnte. Du sollst auch die Gelegenheit haben, für dich herauszufinden, was ist denn da ein guter Weg für mich, für meine Kinder, für uns als Familie. Wie wollen wir denn leben? Packen wir's an! Abgesehen von der Bitte letzte Woche einer Teilnehmerin, die sich eben das Thema gewünscht hat, muss ich sagen, ist dieses Thema Bildschirmzeit auch immer wieder ein Thema in den Einzelcoachings oder auch in Führungskräftetrainings. Es ist so ein All-Time-Favorite und ich kenne fast niemanden, der nicht ein Thema damit hat, wie viel Zeit die Kinder am Handy verbringen. Vor ein paar Wochen hat mir eine Klientin in einem Coaching gesagt, sie verbringt die meiste Zeit mit ihrem Kind damit, im Moment, so hat sie zumindest das Gefühl, Bildschirmzeit wegzuorganisieren. Wahrscheinlich kennst du das in der einen oder anderen Form. Mir kommt es immer wieder so vor, dass wenn man diese Box der Pandora mal geöffnet hat, wenn die Kinder mal drauf sind, klingt vielleicht schlimm, aber ich habe da immer wieder den Eindruck, dass das so ist. Wenn die mal infiziert sind mit diesem Virus, von einem Spiel, von Social Media, dass ab diesem Zeitpunkt eine neue Dimension, eine komplexe Dimension ins Zusammenleben, in die Erziehung dazukommt. Ich bemerke auch, dass seit mein Sohn in dem Alter war, also mein ältester Sohn, so im Volksschulalter war, wie viel leichter es damals noch war, die Kinder in der Volksschulzeit vom Handy wegzuhalten. Er hat ferngesehen, er hatte auch einen Nintendo, aber die Bedeutung der Bildschirmzeit war damals einfach noch viel geringer als heute. Bei meinem jetzt 13-jährigen Sohn, da habe ich wirklich das Gefühl, dass es ganz, ganz schwierig ist. Für mich war auch die Corona-Zeit eine Zeit des Umbruchs, weil er war damals 8, 9 Jahre alt und das Rezept, das ich bis dorthin verfolgt habe, bei meinen zwei Älteren, nämlich in der Volksschule keine Bildschirme den Kindern zur Verfügung zu stellen, das ist mit dieser Corona-Zeit dann vorbei gewesen. Er hat ein iPad bekommen und die Bildschirmzeit war dann 7 Stunden plus, weil er ja auch die Schule über den Bildschirm absolviert hat. Sicherlich bringt der Zugang zur Welt ganz bequem von zu Hause aus viele Vorteile, aber eben auch ganz viele Herausforderungen mit sich. Heute geht es aber primär um dich, um deine Gefühle, um deine vielleicht auch Hilflosigkeit dem Thema gegenüber, wie du damit umgehst und wie du vielleicht besser damit umgehen kannst. Dafür stelle ich dir zuallererst mal ein paar Fragen. Ich bitte dich, sie mal für dich zu beantworten. Was stört dich denn am allermeisten? Was stört dich denn am allermeisten daran, wenn dein Kind zu viel vor dem Bildschirm sitzt? Was sollte denn dein Kind deiner Meinung nach stattdessen tun? Und wovor hast du Angst? Was könnte deiner Meinung nach passieren, wenn das Kind keinen reflektierten, guten Umgang mit der Bildschirmzeit hat? Lass dir das einfach mal durch den Kopf gehen, vielleicht auch durch dein Herz. Jetzt muss man sagen, diese Vorstellungen der Eltern, die mit denen der Kinder divergieren, die gab es ja schon immer. Ein Teil der Aufregung besteht deswegen, weil wir Vorstellungen davon haben, wie die Kinder sein sollen, was sie tun sollen, wie sie sich entwickeln sollen, womit sie sich beschäftigen sollen, damit sie gut groß werden, damit sie im Leben bestehen können, damit sie glücklich sind. Und diese Vorstellungen und Ideen wiederum mit dem, was unsere Kinder machen wollen und vorhaben, nicht übereinstimmt. Dieser Unterschied zwischen Eltern und Kindern, der besteht schon seit es Eltern und Kinder gibt. Ihr kennt wahrscheinlich diesen Satz von Aristoteles, der sagt, dass die Jugend haltlos ist und dass sie ohne Sitte ist und so in die Richtung. Dieser Generationenkonflikt, der ist also normal. Früher ging es vielleicht mehr ums Fernsehen oder ums Zimmer aufräumen oder ums Geschirr stehen lassen. Gut, jetzt könnte man sagen, das kommt alles noch dazu. Aber grundsätzlich ist es normal, das möchte ich sagen, dass wir uns als Eltern Sorgen machen und dass wir bestimmte Vorstellungen davon haben, wie es besser ist und wie es schlechter ist. Es gab und gibt wahrscheinlich immer in jeder Familie emotional aufgeheizte Themen. Das heißt auch, dass die grundsätzliche Auseinandersetzung mit unseren Kindern, auch vielleicht der Konflikt, der Streit oder dieses Durchsetzen von verschiedenen Meinungen, dass das auch Teil unseres Lebens wäre, wenn wir dieses Thema Bildschirme und Bildschirmzeit nicht hätten. Für mich kommt aber zusätzlich schon ein Aspekt oder viele Aspekte dazu, die speziell sind in der Diskussion um die Bildschirmzeit. Meine persönliche Meinung als Pädagogin, Psychologin, als Mama ist, dass wir sogar die Pflicht haben, zu reglementieren, wie lange die Kinder, solange ihr Gehirn nicht ausgereift ist, wie lange die Kinder auf ihren Bildschirmen sind. Noch nie zuvor standen wir, meiner Meinung nach, als Eltern vor der Situation, dass wir ein so machtvolles Instrument, das so mit so einer mit so einem hohen Verführungscharakter für die Kinder 24/7 verfügbar und zugänglich war. Ich bin davon überzeugt, dass wir unsere Kinder vor dem schützen müssen. Für uns ist es selbstverständlich, dass unsere Kinder nicht rauchen, dass unsere Kinder nicht trinken, dass wir ihnen nicht einfach Flaschen von Alkohol zur Verfügung stellen und sie damit alleine lassen. Für uns ist weiters klar, dass bestimmte Filme hoffentlich nicht geschaut werden dürfen von den Kindern. Aber wenn wir ihnen das Handy in die Hand drücken, dann geben wir ihnen das alles und wir wissen dann nicht mehr, was passiert. Vor allem dann, wenn wir es eben nicht kontrollieren. Natürlich sagen Experten, es kommt ja darauf an, was das Kind mit dem Handy macht oder mit der Bildschirmzeit. Natürlich gibt es ja auch Lerninhalte, es gibt Tolles, es gibt Wichtiges, es gibt Strategiespiele, Social Media und Co. dienen dazu, auch den Kontakt zu Gleichgesinnten pflegen zu können oder soziale Kontakte pflegen zu können, seine Meinung frei zu äußern oder sich selber zu verwirklichen, eine Plattform zu bekommen für die eigenen Talente und Fähigkeiten. All das ist unbestritten. Aber wir dürfen und müssen uns als Eltern bewusst sein, dass dafür diese Algorithmen nicht gebaut sind. Das, was dahinter steht, ist, dass jemand Geld verdienen möchte mit der Aufmerksamkeit unserer Kinder. Dafür ist es notwendig, dass die Kinder so lange wie möglich und immer wieder auf eine App gehen, ein Spiel spielen und so lange wie möglich draufbleiben. Alles, was wir heute aus der Psychologie wissen, alles, was sich in der Gehirnforschung zeigt, wie der Mensch funktioniert, wird heute dazu genutzt, Menschen ganz bewusst in diese Abhängigkeit hineinzuführen. Wie macht man das am besten? Indem wir schauen, was sind die Grundbedürfnisse des Menschen. Und bei den Grundbedürfnissen des Menschen fängt man an und um diese Grundbedürfnisse baut man auf. Damit hat man Erfolg. Was sind diese Grundbedürfnisse? Diese Grundbedürfnisse sind einerseits Sicherheit in einer Welt, in der ich selber mitbestimmen kann, welche Inhalte ich mir aussuche, welche Spiele ich spiele. Mit klaren Regeln, mit klarer Richtung kann ich mir eine gewisse Art der Sicherheit schenken. Ich bekomme im Netz Anerkennung. Ich erkenne Anerkennung, indem ich Spiele spiele und besser werde, Punkte sammle, geschickter werde. Ich bekomme ständig positives Feedback, wenn ich das will. Ich bekomme das Gefühl der Zugehörigkeit. Ich kenne mich aus, ich gehöre dazu. Mittlerweile ist es ein großes Problem, wenn ein Kind in der Volksschule kein Handy hat, weil die anderen eines haben und damit Zugang zu einer Welt, die den Kindern, die kein Handy haben, vorbehalten bleibt. Und Eltern stehen oft vor dem Dilemma, das kennst du wahrscheinlich auch, das eigentlich nicht schenken zu wollen oder zur Verfügung stellen zu wollen, aber um den Preis, dass dein Kind dann vielleicht nicht dazugehört. Das heißt, dieses Handy als Statussymbol oder die PS5 als Statussymbol ist einerseits diese Zugehörigkeit in der realen Welt, weil man trifft sich dann von der realen Welt dort in der virtuellen Welt und nur der dabei ist, ist dabei. Und dann ist man eben in der virtuellen Welt und kann sich dort Anerkennung holen. Und es gibt ein gewisses Maß an Autonomie. Ich kann selber bestimmen, welche Apps ich mir rauflade. Das Gefühl haben wir zumindest, wir bekommen Zugang, jedes Handy schaut anders aus und wird ja sehr individuell gestaltet. Es sind deine Fotos drauf, es ist deine Musik drauf und es ist auch Möglichkeit, seiner Autonomie, seiner Individualität Ausdruck zu verleihen. Das Thema ist jetzt, wenn ich mit einem Klick, mit einem Knopfdruck alles finden kann, mit hoher Sicherheit alles finden kann, was ich gerade suche, dann ist die Notwendigkeit, das alles in der realen Welt zu suchen und zu finden, mir zu erobern, nicht mehr so notwendig. Das heißt, die Dringlichkeit, Konflikte in der realen Welt zu lösen, die eigenen Probleme zu lösen, die eigene soziale Kompetenz zu stärken, auch frustrationstolerant zu werden, all das, was sich in der realen Welt als Lernchance ergibt, wahrzunehmen. Diese Dringlichkeit fällt aus. Wir wissen, dass Kinder das lernen, was sie brauchen. Je weniger sie der realen Welt ausgesetzt sind, desto weniger lernen sie, sich in ihr zurechtzufinden. Dann ergibt sich ein Fluchtmechanismus, wenn es mir zu kompliziert wird, und ganz oft auch das Argument, wenn es mir zu langweilig wird, dann greife ich dorthin. Ich kriege Ablenkung, ich kriege Feedback und ich bekomme vor allem die Inhalte eingespielt, die mich interessieren. Vor allem auch Inhalte in meiner Bubble, Inhalte, die mich bestätigen, meine Meinung und mir Recht geben. Zusätzlich wird mir das alles häppchenweise und appetitlich portioniert präsentiert, dass ich mich nicht zu viel anstrengen muss, nicht zu viel nachdenken muss und damit in meiner kompletten Komfortzone bleiben kann. Das Interessante ist, dass die Zeit, die wir mit Spielen oder Social Media auf dem Bildschirm verbringen, uns nicht glücklich macht. Obwohl viele unserer Bedürfnisse befriedigt werden, beantwortet werden, fehlt doch etwas. Es scheint fast so, als würden wir intuitiv wissen, dass wir einer Täuschung erliegen. Wir sind und bleiben sinnliche Wesen. Glück entsteht dann, wenn wir fühlen, sehen, riechen, hören, schmecken, wenn geht alles zugleich. Wir sind und bleiben außerdem soziale Wesen. Wie ich gern sage, radikal soziale Wesen. Deshalb wollen wir sehen, riechen, hören, schmecken, fühlen, am besten mit anderen. Laut Harvard-Studie, das wird immer noch mehr bestätigt, je länger sie dauert, und das ist seit mittlerweile über 80 Jahren, wo man geschaut hat oder immer noch schaut, was macht den Menschen glücklich, was macht ein gutes Leben aus, kommt immer mehr und immer noch klarer und deutlicher heraus, dass es die anderen Menschen sind, dass es die Beziehungen, die echten Beziehungen sind, die uns am allerglücklichsten, am gesündesten und am robustesten machen. Wir sind dann glücklich, wenn wir was tun. In einen Flow kommen wir nur dann, wenn wir aktiv sind, wenn wir eine gewisse Herausforderung bewältigen können, wenn wir uns was vornehmen, mit Intention handeln und dann loslassen können. Neurobiologisch ist es für die Kinder beinahe unmöglich, diese Bewertung vorzunehmen und das zu verstehen und zu begreifen. Wir können von unseren Kindern nicht verlangen, dass sie so weit sind, das so zu sehen. Immer wieder, das passiert mir auch ganz oft, gebe ich dann auch den Kindern die Schuld, wenn man so möchte, dass sie selber, oder gebe ihnen ein schlechtes Gewissen, dass sie selber das nicht im Griff haben. Nur in dem Fall würde ich wirklich dafür plädieren und sage mir das auch selber immer, das kann ich nicht von meinem Kind verlangen. Und viele Eltern sagen auch, ich kann da meinem Kind nicht vertrauen. Mein Kind lügt mich an, mein Kind hackt die Bildschirmzeit. Mein Kind findet Wege, auch in der Nacht Zugriff zu bekommen zum WLAN. Das hat nichts damit zu tun, dass dein Kind lügt oder dass du deinem Kind nicht vertrauen kannst. Du kannst dir das so vorstellen, als hätte eine andere Macht übernommen. Es ist unsere Aufgabe, unsere Kinder da zu guiden und ihnen diese Verantwortung aus der Hand zu nehmen. Wir wissen, dass der Frontallappen und andere Teile des Gehirns, die für unsere willentliche Kontrolle zuständig sind, bis ins späte jugendliche Alter noch nicht ganz ausgeprägt sind. Das heißt, dass diese Strukturen sich erst entwickeln und wachsen müssen. Die Kinder werden verführt und sie können nicht Nein sagen. Sie haben diese Impulskontrolle, diese Weitsicht noch nicht. Sie dürfen das erst entwickeln. Und bis sie es entwickelt haben für sich, bis sie es einsehen, vergeht Zeit, vergeht Gehirnreifung, bis sie selber auf sich schauen können und reflektieren können, bis sie selber entscheiden können, was gut für sie ist, brauchen sie einfach diese Anleitung. Dieser Entwicklung Rechnung zu tragen und sie Schritt für Schritt an diese Eigenverantwortung heranzuführen, das scheint mir ein möglicher Weg zu sein. Was kannst du jetzt tun? Wir sind nicht die besten Eltern, wenn uns die Angst dominiert. Deshalb ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Aufgaben in solchen Momenten, dass du dich wieder beruhigst, wenn dich was aufregt. Inner State Management ist hier gefragt. Die berühmten 3 Atemzüge. Schenk den ersten tiefen Atemzug dir, voller Verständnis für deine Aufregung. Du hast Angst, du möchtest das Beste und das, was gerade passiert, ist deiner Meinung nach nicht das Beste. Dem ersten Atemzug also Akzeptanz deiner Gefühle. Im zweiten Atemzug Verständnis für das Kind. Das Kind kann nicht anders. Und der dritte Atemzug würdigt die Situation. Es ist in Ordnung, dass die Situation, so wie sie ist, auftritt. Und du kannst jetzt entscheiden, was zu tun ist. Dieser Schritt ist immer wichtig, egal ob du mit deinem Kind ins Gespräch gehst, wenn gerade eine akute, emotional aufgeladene Situation da ist oder wenn du mit deinem Kind über die Bildschirmzeit sprechen möchtest. Je nach Alter empfehle ich dir auf jeden Fall, Bildschirmzeit mit dem Kind zu vereinbaren. Je nach Alter ist es auch wichtig, den Kindern zu erklären, worum es dir geht. Geh nicht davon aus, dass sie es verstehen oder gut finden. Davon kannst du nicht ausgehen, aber sie sollen es hören und immer wieder hören. Das ist irrsinnig mühsam und anstrengend, aber ich bin davon überzeugt, dass es hängen bleibt. Ich glaube, dass wenn man dann einmal ein paar allgemeine Dinge geklärt hat mit dem Kind, dass das hilft, die emotional aufgeladenen täglichen Situationen zu reduzieren. Vermeiden wird man sie nicht können, aber ich glaube, man kann sie reduzieren. Ich habe ja vor kurzem einmal eine Folge über gute Gewohnheiten und die Kraft guter Gewohnheiten und vor allem Rituale mit Kindern gesprochen. Und das gilt auch hier, diese Kraft der Gewohnheit, sich gute Gewohnheiten mit den Kindern anzugewöhnen und den Kindern zu helfen, dass sie sich gute Gewohnheiten erarbeiten, dass eben das Handy zu bestimmten Zeiten tabu ist, dass man vielleicht eine Handygarage oder einen Safe implementiert und sagt, am Sonntagnachmittag gibt es handyfreie Zeit oder am Abend eine Regelung findet, wann das Handy dann seinen Ruheplatz findet. Alles, was einmal ausgemacht wird und dann wiederholt wird, 21 Mal und mehr und öfter, nicht zweimal, sondern öfter, wird zur guten Gewohnheit. Das ist eine irrsinnige Erleichterung für das Kind. Es muss sich dann keine Gedanken mehr machen. Es muss dann nicht mehr entscheiden. Die Entscheidung wird ihm abgenommen. Wenn das Handy weg ist, ist es weg. Hier kommt dann der Aufruf zur Langeweile. Was machen wir jetzt? Die Kinder sollen auf jeden Fall wissen, was sie außerhalb der Handyzeit tun können und was sie interessiert, was sie tun möchten, was sie tun wollen. Das kann man natürlich nicht besprechen, das muss man erleben. Deshalb empfehle ich euch, dass ihr wohin geht, dass ihr Anreize schafft, auch als Eltern. Es ist völlig egal, wohin, auf dem Spielplatz, in die Natur, in einen Kurs. Meine Kinder und mich trägt der Sport durch diese Zeit, denn der Sport begeistert sie so sehr, dass sie das Handy liegen lassen. Dort erleben sie, dass die Welt noch mal viel schöner und intensiver ist, als alle Spiele in der virtuellen Welt es jemals sein könnten. Es ist eigentlich ganz egal. Es können auch Bücher sein, es kann wirklich irgendetwas sein, das die Kinder ganz fest an diese echte Welt bindet. Mit älteren Kindern kann man auch eine Metaebene finden, ein Gespräch immer wieder über dieses Thema. Du kannst ihnen zum Beispiel von den 21st Century Skills erzählen, von dem, was wichtig wird, was jetzt, wenn die AI kommt und wenn sich die Welt verändert, was immer wichtig sein wird. Und das ist kritisches Denken, das Hinterfragen von aufgetischten und portionierten Wahrheiten, Kreativität, Kommunikation, miteinander reden und dann auch Co-Kreation. miteinander Dinge, neue Dinge entwickeln. Du kannst den Kindern auch erzählen, wie wichtig der Schlaf ist. Viele Kinder schlafen viel zu wenig, oft eben genau deshalb, weil sie noch vor irgendeinem Bildschirm sitzen. Wir wissen heute aber, dass das Gehirn anders altert als der andere Körper. Wenn du es deinen Kindern nicht erzählen willst, dann ist es auch wichtig, das für dich noch einmal zu wissen, weil es auch vielleicht helfen kann, dass du konsequent bleibst. Es hilft dir nichts, Regeln aufzustellen und sich dann gar nicht dran zu halten. Also, wie altert das Gehirn? Das Gehirn altert anders als der restliche Körper, dessen Zellen sich ja immer und immer wieder erneuern. Unser Gehirn wächst und formt sich bis zum 20. Lebensjahr, sagen Neurowissenschaftler. Unsere Gehirnzellen erneuern sich nicht. Wenn wir also gesund alt werden wollen, müssen wir darauf schauen, dass unsere Zellen im Gehirn am Leben erhalten werden, gesund bleiben. Ganz viele Jahre, 100 Jahre. Und wir wissen heute, was für die Vitalität der Gehirnzelle am wichtigsten ist. Und das ist die Möglichkeit zu reparieren und zu regenerieren. Die Zellen im Gehirn haben die Möglichkeit zu regenerieren und zu reparieren nur in einem State. Und zwar ist es der Tiefschlaf, der traumlose Tiefschlaf, wo die T-Zellen sich daran machen, unsere Gehirnzellen wieder auf Vordermann zu bringen. Das braucht Zeit und das braucht Schlaf und das braucht Tiefschlafphasen. Und auch wenn es dein Kind nicht versteht, für dich ist es wichtig und du weißt es. Gib also den Kindern die Möglichkeit zu schlafen. Frag sie dann am nächsten Tag, wie es ist, ausgeruht aufzuwachen. Jetzt kommen wir noch zum Thema Vorbildwirkung. Denn dieser Umgang, den du dir von deinen Kindern mit den Bildschirmen wünscht, bedeutet ja auch, dass du von deinen Bildschirmen weggehst, dass du mit ihnen in der realen Welt anzutreffen bist. Daran scheitert sie auch manchmal. Es gibt eine Korrelation zwischen dem eigenen Handykonsum oder Bildschirmkonsum der Eltern mit dem Bildschirmkonsum und Umgang der Kinder. Je selbstreflektierter Eltern mit ihrer eigenen Bildschirmzeit umgehen, desto leichter fällt es ihnen auch, das umzusetzen und auch konsequent zu bleiben. Nutzt also die bildschirmfreie Zeit als besondere Zeit, spielt, lacht, streitet, frustriert euch gegenseitig und versucht da irgendwie gemeinsam wieder rauszukommen. Von deiner Haltung her ist wahrscheinlich das Wichtigste, dass du keine Angst davor hast, dass dein Kind dich bestraft, wenn du hier hart bleibst. Diese unbewusste Angst, dass dein Kind dich dann vielleicht nicht mehr mag, dass es auf dich schimpft, weil es wird auf dich schimpfen. Mein jüngster Sohn schimpft auch immer wieder und wird ganz grantig, wenn ich ihm seine Sachen abschalte oder ich ihn bitte, dass er sie abschaltet. Dieses Aushalten können und lernen, die Böse zu sein, die Spielverderberin, die da jetzt reinfunkt in das Wunderbare, das ist sicher sehr fordernd, aber das ist unsere Aufgabe. Wer soll das sonst machen? Wer soll hier korrektiv sein? Also die Bereitschaft ist wichtig, hier Reibebaum zu sein und dann doch immer wieder auch das Gespräch zu suchen. Du wirst in der nächsten Folge auch mitkriegen, wahrscheinlich in den Interviews vom 13-, 16- und 19-Jährigen, dass auch diese Einsicht mit der Zeit erst wachsen muss. Dass ein 19-Jähriger ganz anders darüber reden kann oder auch dieses ganze Thema Bildschirmzeit, Reglementieren von Zeiten ganz anders sieht als noch ein 13-Jähriger, der mittendrin ist. Erwarte also nicht zu viel von deinen Kindern. Es ist wirklich eine Verführung. Du weißt es aus dem eigenen Erleben. Und erwarte auch nicht zu viel von dir selber. Du wirst es manchmal besser schaffen, manchmal nicht. Manchmal wirst du froh sein, dass die Kinder vorm Fernseher, vorm Computer oder vorm Handy sitzen. Auch das ist total menschlich. Auch du wirst mal einfach zur Entspannung dein Handy hernehmen oder vorm Bildschirm sitzen. Sei hier freundlich, sei hier nett auch mit dir selber. Sieh es eher als langfristiges Projekt. als etwas, was so ist wie die Kinder zur Ordnung zu erziehen oder in eine soziale Kompetenz hinein oder auch wie Schulbildung. Das alles geht nicht von heute auf morgen und was in der ersten Klasse Volksschule noch unmöglich erscheint, ist dann bei der Matura schon wieder ganz anders. Gib hier euch allen auch die Möglichkeit zu reifen und sich mit dieser Herausforderung zu entwickeln. Wir machen das alle zum ersten Mal. Spür vielleicht auch, dass diese Dinge, Theorien und Praxis, gute und schlechte Tage, du und die anderen, dass das alles nebeneinander stehen kann. Dass es hier kein Rezept gibt, sondern alles auch sehr individuell ist. Vielleicht ist sogar das Wichtigste, einfach mit den Kindern im Gespräch zu bleiben. Schritt für Schritt eine Ebene zu entwickeln, auf der man über die Dinge sprechen kann. Bewusstsein schaffen ist hier sicher das Allerwichtigste, das du tun kannst. Und dann hoffen, beten, segnen statt sorgen. Übernimm so gut du kannst deinen Teil der Verantwortung. Und der Rest ist Vertrauen, wie immer in der Kindererziehung. Vertrauen, dass du genug bist als Mama, als Papa, als Erziehungsberechtigte dieser Kinder. Vertrauen, dass die Kinder genug sind, so wie sie sind. Und schließlich Vertrauen ins Leben, dass sich die Kinder entwickeln dürfen und dass das Leben sie finden wird und hinauslocken wird. Die Liebe, der Sport, die Natur, die Interessen, einfach dieser innere Lebenswille, das Leben wirklich zu erleben. Ich freue mich, das nächste Mal vielleicht deine Kinder begrüßen zu dürfen oder deine Kinder und dich. Schauen wir mal, wie sehr die Bereitschaft da ist. Wie auch immer, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Gib mir gern Feedback, wie es dir mit diesem Thema geht, was da noch vielleicht beizutragen ist. Oder wenn du Wünsche hast in Bezug auf Themen, bitte schreib mir einfach. Ich freue mich drauf. Alles Liebe, deine Doris. Baba.